So, wir wollen dann beten. Dir gefallen Lobeslieder, drum Lob singt dir unser Mund. Ja, danke, lieber Vater, dass wir immer wieder in deine Gegenwart treten dürfen, der du unter den Lobgesängen deiner Heiligen wohnst. Wir wollen dir danken, dass dir dein Lob auch hier an diesem Ort immer wieder erklingt. Wir wollen danken, dass wir in der Ehrfurcht vor dich treten dürfen, in heiliger Anbetung. Wir rühmen deinen großen und wunderbaren Namen, danken auch herzlich für diesen Tag, danken jetzt für diese Stunde der Gemeinschaft im Wort, in deinem Licht. Segne unseren Bruder, segne uns alle, dass wir Hörende sind, auf dich, auf dein herrliches Wort. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister und Freunde, in dieser letzten meiner 3 Stunden, die ich jetzt habe, bevor ich verschwunden bin, wollen wir dann noch das Thema beachten, 8 paulinische Doxologien. 8 paulinische Doxologien. Doxa heißt Herrlichkeit. Eine Doxologie ist eine Lobpreisung. Wir wollen uns innerlich einstimmen lassen auf das Lob Gottes, denn er will Lob und Preis und Anbetung. Allerdings wollen wir es auf biblische Weise tun. Ja, noch mehr eingeengt. Wir wollen es heute Abend auf paulinische Weise tun, ihn im Geiste zu preisen. Wenn ich Gott preise, anbete, lobe, dann weiß ich immer gern einen Grund dafür. Natürlich haben wir zig Gründe, und die schon länger im Glauben stehen, können sicher auch von der Schrift her Gründe angeben. Aber ich weiß gern einen Grund. Herr, dafür will ich dir jetzt danken. Nicht so eine allgemeine Pflichtübung des Anbetens, sondern ein spezieller Grund oder 2 oder 10. Und dafür danke ich von Herzen. Und das finden wir bei Paulus im Zusammenhang. Und deshalb wollen wir eine kleine Wanderung durch etliche Paulusbriefe machen und diese Doxologien anschauen. Da heißt es in der Regel, ihm sei die Herrlichkeit. Ja, warum, Paulus? Was bewegt dich innerlich dazu? Ihm sei die Doxa, ihm sei die Herrlichkeit. Paulus hat da so gewaltige Zusammenhänge, dass wir den Eindruck haben, er kann gar nicht anders an der Stelle, dass er Gott preisen muss wegen dieser wunderbaren Ausblicke, Wahrheiten. Gott erwartet Dank und Lob im Grunde von allen denkenden Geschöpfen, von jedem auf seiner Stufe. Schon auf der Stufe der Schöpfung erwartet Gott Dank und Lob. Lobet den Herrn. Also Römer 1, da steht ja in Vers 20 und 21. Als ich bei der Übersetzung des Textes daran kam, da habe ich gedacht, oh, 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 das ist ein schwieriger Satz. Da kannst du einen halben Tag vielleicht dran rumdoktern. Aber nein, der Herr gab Gnade, ganz so lange hat es nicht gedauert. Aber das ist schon ein etwas schwieriger Satz und den in einigermaßen verständliches Deutsch zu bringen, ist nicht so ganz einfach. Römer 1, 20 und 21. Lässt sich doch sein unsichtbares Wesen, seine immerwährende Kraft und Göttlichkeit seit Erschaffung der Welt an den Schöpfungswerken deutlich wahrnehmen, wenn es vernünftig bedacht wird, so dass sie keine Entschuldigung haben, weil sie, obwohl sie Gott als Schöpfer kannten, ihn nicht als Gott geehrt noch ihm gedankt haben. Sie sind vielmehr in ihren Gedanken der Nichtigkeit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gottes Wesen, wenigstens einige seiner Eigenschaften, nicht sein Allerinnerstes, das noch nicht, mehr seine Außenseite, Kraft und Göttlichkeit, das kann man in der Natur erkennen. Es wäre falsch zu sagen, in der Natur kann ich überhaupt nichts von Gott erkennen. Doch ja, es wäre ebenso falsch zu sagen, wer er zutiefst im Innersten ist, das erkenne ich in der Natur. So wann denn? Wenn es hagelt oder wenn die Sonne scheint? Das innerste Wesen erkenne ich nicht in der Natur. Da erkenne ich nur so viel, wie ich von einem Zahnarzt weiß, wenn ich an einem seiner Praxis vorbeigehe, der ist also Med Dent, also der hat das mal studiert und Doktortitel hat er und er wohnt also, praktiziert also hier und die Sprechstunden sind von da bis da. Ich weiß äußere Dinge, nicht wie er sich etwa in der Ehe benimmt. Ich weiß äußere Dinge. Und so kann ich in der Natur von Gott erkennen, dass er eine gewaltige Kraft hat und dass er ein Gott ist. Und nun erwartet Gott den logischen Schluss, wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Natürlich wissen das heute viele Gelehrte von den Unis herkommend viel besser. Ach nein, so dumm sind wir doch nicht. Die Schöpfung ist doch aus dem Zufall entstanden oder aus dem Nichts. Ein englischer Professor hat sogar mal geschrieben, Davis, unser eigener Geist könne ja das All erschaffen haben durch rückwärts wirkende Verursachung. Also da kann man über solche Torheiten ja nur lachen. Ich schaffe das nicht bei meinem Auto, dass ich mich heute entschließe, gestern wegzufahren. Aber ganz schlaue Leute, die schreiben da dicke Bücher darüber, nur um Gott wegzuerklären, dass ich keinen Schöpfergott über mir habe. Warum will man denn den so gerne weghaben? Wenn ich keinen Schöpfer über mir habe, dann auch keinen Herrn und keinen Richter, vor dem ich mich zu verantworten habe. Und so sagt man einfach, der Zufall habe das hervorgebracht. Ich habe mich seinerzeit mal mit solchen Dingen ja beschäftigt. Dann entstand das leider vergriffene Buch Urknall und Schöpfergott im Erbockhaus Verlag Wuppertal. Da habe ich mich 4 Jahre beschäftigt damit, 1986 bis 1990. Und dann habe ich doch gesehen, was man alles für Anstrengungen unternimmt. Der Zufall, ja, der Zufall, der Zufall. Und wenn man genau hinschaut, dann ist der Zufall einer, der kann Erstaunliches. Der gibt sich selbst mit der Zeit Ordnungen und Regeln. Sie müssen nur lange genug warten, dann bringt es der Zufall schon fertig und so weiter, was der Torheiten mehr sind. Gott will gelobt werden und gepriesen. Und wenn wir dann in Römer 1 weiterlesen, dann stoßen wir dreimal auf ein Wort. Das hat schon immer Robert Schad betont, der erste Hausvater der Langensteinbacher Höhe, China-Missionar Robert Schad seinerzeit. Dreimal steht in Römer 1, 22, 24, 26, welches Wort? Dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Und wir haben den Eindruck allerdings, dass dieses Zorngericht Gottes weithin schon über der Völkerwelt steht. Das ist ein schlimmes Gericht. Dann ist es besser, es kommen die sogenannten Heimsuchungen, wo Gott Geschöpfe heimsucht durch Gerichte, als wenn er sagt, ihr kümmert euch nicht um mich, jetzt kümmere ich mich mal nicht um euch, jetzt macht mal eine Weile, was ihr wollt und dann seht ihr, wohin es geht. Und dann kommen all die schrecklichen Dinge bis zu dem Lasterkatalog am Schluss von Römer 1. So, das war die Einleitung. Deshalb wollen wir uns nun mit den Lobpreisungen beschäftigen. Wir haben ja noch viel mehr Grund, ihn zu preisen, als der Mensch von der Schöpfung her. Da haben wir auch Grund, ihn zu preisen. Großer Gott, wir loben dich. Schon von der Schöpfung her haben wir viel Grund, ihn zu preisen, aber von der Erlösung her haben wir ja noch weit mehr Grund. So beginnen wir mit dem Römerbrief, Galater, Epheser, Philipper und Timotheusbriefe und schauen uns kurz 8 Stellen an, wo Paulus Gott die Ehre gibt und fragen, Paulus, warum machst du das? Was hat dich dazu bewegt? Wir beginnen mit einer Stelle, die ich gestern Abend schon mal nannte, den letzten Vers von Römer 11. Den letzten Vers von Römer 11, von dem ich gestern Abend schon sagte, das ist die kürzeste Weltallgeschichte, die man schreiben kann. Aus ihm und durch ihn und für ihn ist alles oder das All. Ihm sei die Herrlichkeit, Ehre, Glanz, die Doxa in die Weltzeitalter hinein. Amen. Damit beendet Paulus dieses so wunderbare Kapitel Römer 11. Ich will nicht viel darüber sagen, sonst gäbe das eine extra Bibelstunde. Römer 11, die Kapitel Römer 9 bis 11 behandeln ja die Israel-Frage. Und erst im 11. Kapitel gibt er die eigentliche Antwort. Man könnte über Römer 11 schreiben, 12 Gründe für Israels Wiederannahme. Wäre eine Bibelstunde für sich. Habe ich hier wohl schon irgendwann mal gehalten. Römer 11. Und ich vergleiche Römer 11 mit einer Bergtour. Ich kann nicht im Hochgebirge wandern, ich bin kein Bergsteiger, aber so in Bad Liebenzell zur Burg, das ist ja eine Kleinigkeit und dann noch 3 Stunden hinten nach, das geht schon. Also da wandere ich lieber bergauf als bergab. Warum? Wenn ich bergauf wandere, dann weitet sich der Horizont. Der Horizont wird immer wunderbarer. Ich muss natürlich auch wieder runter bleiben. Nichts anderes übrig, aber ich wandere an sich gern bergauf. Weitender sich immer ausweitender Horizont. Und das ist Römer 11. Römer 11 beginnt mit Ich und hört auf mit das All. Von Ich, Paulus, zu das All. Gibt er da verschiedene Gründe an, warum doch Gott sein Volk Israel auf keinen Fall verstoßen hat, auch wenn ein großer Teil verhärtet ist, verstockt, blind für die Botschaft Jesu? Der erste Grund, den er nannte, ich, Paulus. Ja, könnte man sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Du nimmst dich wohl sehr wichtig. Er war auch wichtig. Er war heilsgeschichtlich eine besondere Figur, dieser Paulus. Wie Abraham, wie Mose, wie Elia und andere. Aber nun, wenn er sagt, ich bin ja gläubig geworden, ich, Paulus, ihr seht ja an mir, an meiner Bekehrung, dass Gott sein Volk Israel nicht verstoßen hat. Hätte er es total verstoßen, wäre ja auch ich nicht zum Glauben gekommen. An mir seht ihr es ja. Damit will er nicht sagen, na ja, ein Israelit ist ja schon immerhin mal gläubig, das bin ich, sondern er will sagen, er weist auf seine Bekehrung hin. Und die Bekehrung ist ja auch Muster und Modell für Israel, aber auch für uns. Hinsichtlich der Langmut und Geduld Gottes ein Modell für uns. Hinsichtlich der äußeren Umstände durch Schauen bekehrt ein Modell für Israel. Darüber erschien vor einiger Zeit ein wertvoller Artikel in Gnade und Herrlichkeit von dem Mann, von dem wir gerade ein Lied gesungen haben, Czerwinski, Missionar C. C steht für Karl Czerwinski. Von dem gab es einen wertvollen Artikel, die Bekehrung des Saulus von Tarsus als Modell und Muster, so ungefähr war der Titel, vor einem halben Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau, kam das in Gnade und Herrlichkeit, Czerwinski, über die Errettung des Paulus, einmal in Bezug auf die Gemeinde, dann aber auch in Bezug auf Israel durch Schauen bekehrt. Also da steckt schon mehr dahinter, wenn Paulus sagt, ich. Der Horizont weitet sich wie bei einer Bergbesteigung, ich, Paulus, ein Einzelner. Dann spricht er von dem heiligen Überrest, dann spricht er von dem Überrest oder den Erstlingen. Rückwärts geschaut sind sie Überrest, vorwärts geschaut sind sie Erstlinge. Er spricht von der Auswahl, sozusagen der Auswahl in der Auswahl, der Auswahl in Israel. Israel ist als Ganzes ein auserwähltes Volk, nicht die Amerikaner, nicht die Engländer, wenn sie es auch gerne wären, erst recht nicht die Deutschen. Es gibt nur ein auserwähltes Volk, das als Volk auserwählt ist, und das ist Israel. Deshalb spielt es eine Sonderrolle und daran stößt sich die ganze Welt. Das heißt nicht, dass sie fehlerlos sind. Oh nein, wie geht Gott ins Gericht mit seinen Auserwählten? Also der Horizont weitet sich. Ich, Paulus, Erstlinge, Überrest, dann wendet sich Paulus der verstockten Masse zu, dann spricht er schließlich letztlich von ganz Israel wird errettet werden, er enthüllt ein Geheimnis, Römer 11, 25, 26, dann wird er immer kühner, dann spricht er letztlich von allen Menschen, Juden und Heiden, Gott hat sie alle in die Widerspenstigkeit eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Und schließlich und zuletzt spricht er von dem All. Das ist auch ein Beweis. Gott hat ja das ganze All mit dieser Bestimmung versehen, für ihn da zu sein, hinein in ihn zu kommen. Und das sollte kein Grund sein, ihn zu anbeten und zu preisen. Vater, du erbarmst dich des ganzen Israel. Ja, du hast alle Menschen eingeschlossen in die Widerspenstigkeit, auf dass du dich ihrer aller erbarmst. Ja, das ganze All ist für dich da. Das ist wahrlich ein Grund, ihn zu preisen, ihm sei die Doxa, ihm sei die Herrlichkeit in die Weltzeitalter hinein. Zweitens, wir gehen an den Schluss des Römerbriefes und schauen uns die drei letzten Verse des Römerbriefes an, Kapitel 16, 25 bis 27. Kapitel 16, 25 bis 27. Abschließende Doxologie, Lobpreisung Gottes. Man könnte natürlich viel länger bei diesen einzelnen Doxologien stehen bleiben, vielleicht über jene eine ganze Bibelstunde halten. Aber nun fasse ich mal 8 heute Abend zusammen zur Anregung, zum weiteren Lesen, Danken, Loben und Forschen im Wort. Römer 16, 25 bis 27, dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Enthüllung eines Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Anordnung des ewigen Gottes bei allen Nationen zum Gehorsam des Glaubens kundgemacht worden ist, ihm, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, sei die Herrlichkeit in alle Weltzeitalter. Amen. Oder in einigen Handschriften heißt es, in die Weltzeiten der Weltzeiten, in die Äonen der Äonen hinein. Soll dieses Lob nie verstummen. Dem aber, der euch zu stärken vermag. Gott vermag uns zu stärken. Können wir das brauchen? Ich denke, ja. Ich habe heute früh schon gefragt. Oder ist jemand da, der es nicht braucht? Ich denke, wir können uns alle gut brauchen. Gott vermag uns zu stärken. Ja nun, wenn wir in kleinem Kreise zusammensäßen, und dann könnte man ja mal fragen auf einer Freizeit oder ein Teil einer Freizeit, setzt euch mal zusammen, 20 Leute im Kreis so, und dann wollen wir mal fragen. Man könnte ja auch Zettelchen verteilen, jeder soll es draufschreiben. Was hat dich in letzter Zeit innerlich gestärkt? Wäre mal interessant, die Antworten zusammenzustellen. Was hat dich in letzter Zeit gestärkt? Ah, ein herrlicher Gesang, wie er frühmorgens auf der Höhe erklingt. Ein Gesang hat mich gestärkt. Oder der Zuspruch eines Bruders, der Zuspruch einer Schwester, einer Mutter in Christo oder wer auch immer, als ich in einer inneren Not war, wurde ich gestärkt und aufgerichtet durch den Zuspruch eines Gläubigen. Vielleicht sagt doch einer, durch eine Vision. Da wäre ich dann schon kritisch und skeptisch. Ja, aber kaum einer in der Runde würde dann auf den Zettel schreiben oder würde als Grund angeben, ich bin gestärkt worden durch ein seit Äonen verborgenes Geheimnis, das jetzt enthüllt worden ist. Das würde wohl kaum einer auf seinen Zettel schreiben. Und doch ist das für Paulus der Grund. Erstmal, Gott vermag euch zu stärken nach meinem Evangelium. Er vermag euch zu stärken von der Predigt von Jesus Christus. Das ist natürlich zentral. Aber auch nach der Enthüllung eines Geheimnisses, das verschwiegen war. Von Geheimnissen ist öfter im Neuen Testament die Rede. Bruder Karl Geyer hat sehr zu Recht unterschieden Sachgeheimnisse des Reiches und Personalgeheimnisse Gottes. Sachgeheimnisse des Reiches, die haben wir etwa in Matthäus 13, 7 Geheimnisse vom Königreich Gottes. Was ist mit dem Reich? Als Jesus auftrat, hat er gesagt, kehrt um, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es war nah. Man brauchte eigentlich nur zuzugreifen. Der König war schon da. Nun wird aber dieser König abgelehnt. Jesus wird abgelehnt. Und die Frage erhebt sich, was wird dann nun, wenn der König abgelehnt wird und Israel in seiner Masse nicht umkehrt? Wie geht's weiter mit dem Reich? Und darauf geben die Sachgeheimnisse von Römer 13 Antwort und sie sagen uns, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sie sagen uns, da sind zweierlei Säleute am Werk. Außer dem Sämann Christus gibt es auch den Teufel, der eine böse Giftsaat dem Weizen täuschend ähnlich aussäen kann. Und es gibt zweierlei Aussaat, zweierlei Wachstum. Lasst beides miteinander wachsen auf dem Acker der Welt bis hin zu einer Ernte mit doppeltem Ausgang. Das sind so Sachgeheimnisse des Reiches. Und dann gibt es Personalgeheimnisse. Ich glaube, Bruder Geyer hat ihrer 14 gezählt. Nun ja, das überschneidet sich vielleicht in einigen Stücken. Es können auch weniger als 14 sein. Im Grunde geht es Paulus vor allem immer wieder um ein Geheimnis, das Geheimnis der Gemeinde, die enge Verbundenheit von Haupt und Leib. Dann gibt es aber auch das Geheimnis der Aufhauptung des ganzen Alls, das soll unter ein Haupt kommen, ein Geheimnis der Bosheit, Geheimnis der Errettung ganz Israels. Aber im Wesentlichen immer wieder kommt Paulus auf das Geheimnis in Verbindung mit dem Leib, siehe zum Beispiel Epheser 3. Und das kann uns stärken, der Blick in heilsgeschichtliche Zusammenhänge, nicht rührselige Geschichtchen und Visionen, sondern der Blick ganz nüchtern in den Heilsplan Gottes, was Gott will, wie Gott arbeitet in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit der Gemeinde, mit Israel, mit dem All, das kann uns stärken. Und wenn wir dann Gott preisen, dann haben wir Boden unter den Füßen und geben uns nicht bloßen Emotionen hin, die nicht in jedem Fall weiterführen. Galater 1, 3 bis 5. Als dritte Stelle. Es ist wirklich interessant, jedes Mal die Zusammenhänge da zu beobachten. Galater 1, 3 bis 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, damit er uns herausreiße oder für sich herausnehme, herausrette, befreie aus dem gegenwärtigen bösen Weltzeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ihm sei die Herrlichkeit oder Doxa in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Was ist hier der Zusammenhang? Der Kreuzestod Jesu Christi. Er hat sich selbst für uns dahingegeben. Er will uns herausreißen, herausnehmen aus dem gegenwärtigen bösen Äon. Gott hat einen Äonenplan. Bei Gott gibt es verschiedene Äonen. Eine Zahl wird uns in der Schrift nicht genannt, also müssen wir die auch nicht unbedingt wissen. Manche haben schon versucht zu zählen. Und der Adolf Heller, der war manchmal sehr freudig und er hat dann gefragt, 7, 12, 49, wer bietet mehr? So fragte mal Adolf Heller. Es geht da nicht darum, dass wir eine Zahl wissen. Aber eine endlose Kette von Äonen ist es nicht. Sie haben schon Anfang und Ende. Nun, wir leben in dem Äon, der der Böse genannt wird. Äon oder Weltzeit oder Weltzeitalter. Galater 1, 4. Wer zum Selbstbedauern neigt, der hat jetzt Futter. Denn dann könnte man ja denken bei sich, oh, ich armer Mensch, Herr, du hast eine Reihe von Äonen. Also 5 müssen es ja mindestens sein, aber ich denke, es sind mehr, weil die Schrift von vergangenen Äonen und von zukünftigen Äonen schreibt und dazu die gegenwärtige, gibt mindestens 5. Aber ich denke, es sind weit mehr, weil beim Blick des Sehers Johannes im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wenn er bereits auf der neuen Erde angekommen ist im Geist, dann redet er immer noch hinein in die Äonen der Äonen. Aber das nebenbei. Eine Zahl müssen wir da nicht wissen. Jedenfalls, unser Äon ist der Böse. Das zeigt sich ja auch im Weltgeschehen. Jede Tageszeitung zeigt es, jede Nachrichtensendung. Und er wird immer böser zum Ende hin, bis die große Äonenwende kommt und ein neuer Äon hoffentlich bald erscheint, des tausendjährigen Königreichs Christi auf Erden. Ja, da könnte jemand denken, oh Gott, warum hast du mich gerade jetzt auf die Welt kommen lassen in diesem bösen Äon, im Paradieses-Äon wäre doch auch ganz schön gewesen, so als Nachkommen von Adam, Eva oder wie, oder in kommenden Äonen, im Tausendjahrreich, ach ich armer Mensch, ach, bevor du allzu sehr im Selbstbedauern versinkst, möchte ich doch darauf hinweisen dürfen. Dieser Äon ist zwar gekennzeichnet durch Drangsal und Nöte und viel Böses und die Sünde darf ausreifen, aber dieser Äon bietet auch wiederum einzigartige Chancen. Nur in diesem Äon kannst du ausreifen und ein Glied am Leibe des Christus sein und zum Mitherrscher, mitköniglichen Herrscher des Christus ausreifen. Nur in diesem Äon, geprägt durch Leid und Kampf, haben wir besondere Möglichkeiten. Oder willst du lieber im tausendjährigen Reich als gehorsamer Untertan des Königs unter deinem Weinstock und Feigenbaum sitzen und dich freuen? Herr, wie schön habe ich sie ja, vielen Dank. Oder willst du lieber unter Drangsal und Druck ausreifen, um Mitherrscher des Christus zu sein, mit ihm erben, mit ihm richten, mit ihm königlich herrschen? Dazu ist die Gemeinde berufen. Ich denke, das ist unendlich weit mehr. Da wollen wir uns doch auch den Druck der Jetztzeit gefallen lassen. Ich sag's mir selber. Galater 1, 3 bis 5. Er will uns aber herausnehmen aus dem gegenwärtigen bösen Äon. Geistlich schon jetzt, leiblich dann auch, wenn er kommt zur Entrückung der Gemeinde. Auferstehung der Toten in Christo und Verwandlung der Lebenden. Geistlich schon jetzt will er uns herausreißen, herausnehmen, für sich herausnehmen, herausretten, befreien. Das bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, das bedeutet, in einer Spannung zu stehen. Ja, es gab so nette Lieder, Songs, dass Christen immer gegen den Strom schwimmen, habe ich mal vor Jahren irgendeinen netten Song, das kann man ja ganz schön singen, aber in der Praxis ist es nicht immer leicht. Manche möchten dieser Spannung ausweichen. Die Spannung hat der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet so ausgedrückt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Das bedeutet Spannung, anders sein als die anderen. Man kann auf doppelte Weise versuchen, dieser Spannung zu entgehen. Man kann sich hinter Klostermauern zurückziehen. Ade, Welt, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Es geht auch ohne Klostermauern. Mit dieser bösen, argen Welt will ich gar nichts mehr zu tun haben. Fernseher raus, Zeitung abbestellen, zur Wahl gehe ich auch nicht. Ich habe mit dieser Welt nichts im Sinn. Punkt, fertig, aus. Naja, ab 95 will ich euch das ja gestatten. Früher habe ich gesagt ab 90, aber jetzt habe ich es schon ein bisschen heraufgesetzt, weil die Lebenserwartung ja immer noch steigt. Also, aber normalerweise ein junger Mensch, der im Berufsleben steht oder ein Mensch in mittleren Jahren, der kann nicht sagen, diese böse Welt interessiert mich nicht. Oder wenn du Lehrer bist oder Journalist, kannst du nicht sagen, was in der Welt vorgeht, interessiert mich nicht. Das muss auch nicht so sein. In der Welt, aber nicht von der Welt. Eine andere Möglichkeit, dieser Spannung auszuweichen, ist die, und das wird heute viel praktiziert, dass man sich der Welt ganz angleicht, bis wir gar nicht mehr anders sind, äußerlich, innerlich, wie die Welt auch. Wir haben uns ja angepasst. Der Zeitgeist dringt mächtig herein in die Kirchen und Freikirchen. Und so kann man auch versuchen, der Spannung auszuweichen. Und dann sind wir wie die anderen auch. Nein, in der Welt, nicht von der Welt. Wir wirken auf die Umwelt auch gar nicht dadurch, dass wir uns ihr anpassen. Wir wirken dadurch, dass wir anders sind. Aber ich meine jetzt nicht Dummheiten, ich meine nicht böse Provokationen, sondern ich meine, dass die Umwelt merkt, der, die hat eine andere Freude. Die ist ja gar nicht totzukriegen, diese Freudigkeit und Liebe in Christo Jesu und Glauben und lebendige Hoffnung. Das will der Herr schon jetzt uns geistlicherweise herausnehmen, und die geistlicherweise jetzt herausgenommen sind, das sind dann auch die, die er, wenn er wiederkommt, zu sich zieht durch die Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Viertens, gehen wir in den Epheserbrief, Kapitel 3. Darauf kamen wir ja schon mal heute früh. In Epheser 3 haben wir also dieses wunderbare Gebet, das man auch schon genannt hat, das paulinische Vaterunser, 14 bis 21. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem her jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden ihren Namen hat. Und dann kommen 7 Bitten. Erstens, er möge euch geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, und zwar durch seinen Geist am inneren Menschen. Stärkung mit Kraft ist das Erste. Zweitens, er gebe euch auch, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das Wort wohnen ist aber verstärkt im Griechischen, katoikeo, nicht nur oikeo, eure Herzen völlig in Besitz nehme. Indem ihr drittens in Liebe fest verwurzelt seid. Und viertens, gegründet, fundamentiert. Zwei verschiedene Bilder, verwurzelt, gegründet. Fünftens, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei des Wesens Gottes und seines Heilsplans. Sechstens, und die Liebe des Christus kennenzulernen, die doch alles Erkennen übersteigt. Siebtens, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Bei Paulus lernen wir gewaltige Zielsetzungen kennen. Da geht's nicht ärmlich zu. Paulus sagt nicht, meine Bitte ist, dass ihr ein ganz klein bisschen weiterkommt. Ich will den Pfarrer nicht schlecht machen, den ich mal am Neujahrstag in Stuttgart hörte. Das liegt aber schon lange zurück, vielleicht 30 Jahre. Ich dachte, in die Kirche, die du da immer siehst vom Hochhaus aus, da musst du doch mal reingehen. Mach's mal am Neujahrstag. Gut. Und der Pfarrer sagte, es ist meine Bitte, so etwa brachte er das zum Ausdruck, dass uns doch Gott in diesem neuen Jahr ein ganz kleines Stückchen innerlich weiterführen kann. Ein ganz kleines Stückchen. Ich dachte in meinem Herzen einerseits, ich habe ja Verständnis für dich, Herr Pfarrer. Du kennst ja deine Leute und du bist schon froh, wenn sie sich nicht rückwärts entwickeln oder stehen bleiben, wenn sie ganz klein bisschen, was sollen all die hochtönenden Worte, ich kenne doch meine Leute, wenn die ein bisschen nur sich bewegen, wäre ich schon froh. Ist aber nicht biblisch, ist aber nicht paulinisch, auf dass ihr erfüllt werden soll zur ganzen Fülle Gottes. Bitte, das geht nicht schlagartig, wir sind keine Schwärmer. Das ist doch ein Prozess, der auf Erden nicht hundertprozentig zu Ende geht, sondern erst oben beim Herrn an seinem Tage. Aber durch dieses Gebet werden wir eben Stufe für Stufe da innerlich weitergeführt. Das geht nicht schlagartig, du bist nicht morgen früh erfüllt zur ganzen Fülle, auch nicht in 8 Tagen, auch nicht nächstes Jahr. Das wird im Fleisch nicht ganz zur Vollendung kommen. Aber dass der Prozess weitergeht, immer weniger ich leben, und immer mehr Christus leben. Das wäre wunderschön bei mir und bei uns allen. Ich habe mich gewundert, dass bei diesem Gebet mit den 7 Bitten die Innewohnung Christi erst als zweites genannt wird. Und als erstes steht erstmal die Stärkung, dass wir erstmal mit Kraft gestärkt werden. Ich dachte, warum ist denn die Innewohnung Jesu nicht das Erste? Könnte doch auch zuallererst genannt werden, dass er uns voll bewohnt, unser ganzes Herz und Wesen. Und dann dachte ich, wenn man in eine neue Wohnung zieht oder in ein neues Haus, dann möchte man schon in ein stabiles Haus einziehen, nicht in eine Trümmerbude oder so in ein Gerüst, wo alles bald zusammenkracht, wo da eine Bude nur eine Bretterbude. Ich möchte schon eine gewisse Stabilität haben. Und bevor sich der Herr Jesus in unserem Herz und Leben ganz ausbreiten kann, voll, da möchte er auch eine gewisse Stabilität. Ja, und dann eben das gewurzelt werden, verwurzelt, wie ein Baum am Bach die Wurzeln ausstreckt. Ein Vorgang aus der Natur und fundamentiert, ein Vorgang aus dem Bauwesen. Und dass wir dann immer mehr erfassen, das Wesen Gottes, denk nur nicht, du bist fertig damit, da werden wir nicht fertig damit, immer mehr sein Wesen und seine Planung, Breite, Länge, Tiefe, Höhe zu erfassen. Und das kann man nicht allein, sondern nur mit den Heiligen allen zusammen. Und dann die Liebe des Christus zu kennen, die doch alles Erkennen übersteigt, auf dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Da liegt unser Ziel. Und Karl Geyer sagte immer, Epheser 3 Gottesfülle, Epheser 4 Christusfülle, Epheser 5 Geistesfülle. Und der Weg dazu wird jedes Mal gezeigt in diesen wunderbaren Kapiteln. Ich hatte vor Jahren Dienst, auch gelegentlich im Reisedienst war ich in Bad Salzuflen und Korbach. Einmal oder des Öfteren hatte ich die Tour in der Reihenfolge Bad Salzuflen und dann Korbach. Irgendwo ein Autobahnstück, eine Raststätte und daneben so ein kugelrunder kleiner Berg mit Wald. Und den Berg bin ich hinaufgestiegen. Ich ging immer gern etwas in die Stille, bevor ich da an einen neuen Ort fuhr. Und da oben auf dem Berg, da konnte man so einen Rundweg gehen. Und auf dem Rundweg habe ich gebetet. Eben dieses Gebet mit diesen 7 Bitten, ich habe es gebetet für mich. Dann dachte ich, so, jetzt betest du die 7 Bitten für deine Frau. Jetzt bittest du die 7 Bitten für die älteste Tochter. Jetzt bittest du die 7 Bitten für das zweite Kind, die zweite Tochter. Jetzt bittest du die 7 Bitten für das dritte Kind, den Sohn. Jetzt bittest du die 7 Bitten für den kleinen Behinderten. Und dann habe ich alle diese 7 Bitten für die Familie gebetet. Nachahmung ist nicht verboten. Jedenfalls hat mir das innere Freude gemacht. Und nun weiter. Das vierte. Also Paulus betet natürlich am Ende dieses Gebetes, dass wir einen so wunderbaren Gott haben mit so großartiger Zielsetzung, da kann er nur eine Doxologie anfügen in Vers 20, 21 in Epheser 3. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirksam ist, ihm sei die Doxa, die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus bis auf alle Generationen des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Wir kommen zum Philipperbrief, fünftens, Philipper 4, Vers 20. Und nach all den Höhen und Herrlichkeiten, bin ich ja direkt froh, dass jetzt mal was Praktisches kommt. Nicht, dass Sie sagen, beim Apostel Paulus, da schwebt man, ja, da schwebt man in kommenden Äonen, Herrlichkeiten erfüllt zur ganzen Fülle, wo bleibt denn der Alltag? Paulus kennt sich auch im Alltag aus. Philipper 4, Vers 20, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Die Ehre oder die Herrlichkeit, die Doxa. Was geht denn da voraus? Ja, die Philipper hatten ihm was geschickt. Sie waren, wie man übersetzen kann in Vers 10, ich bin im Herrn hoch erfreut, dass ihr endlich einmal wieder wie eine grünende und blühende Blume aufgelebt seid, dass ihr aufgeblüht seid, Anatallo wieder ergrünen, aufblühen, aufsprossen, in Blüte stehen, um fürsorglich an mich zu denken. Die hatten ihm also etwas geschickt durch den Epaphras für seinen Bedarf. Und darüber hat er sich sehr gefreut und quittiert es gewissermaßen in Vers 18 mit der urchristlichen, mit der damaligen Formel für Quittung. Ich habe alles erhalten. Fachausdruck der Geschäftssprache, antike Formel der Quittierung. Ich bestätige hiermit, alles erhalten zu haben. Ich habe Überfluss, ich habe die Fülle, seitdem ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfing. War es Geld, waren es Schuhe, war es Kleidung, waren es Lebensmittel? Genaues erfahren wir nicht. Jedenfalls, Paulus sagt, ich freue mich sehr darüber. Ich habe zwar inzwischen gelernt, zweierlei habe ich gelernt. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben und habe gelernt, Mangel zu haben. Das eine hat er wahrscheinlich mehr gelernt als das andere. Er hat sicher öfter Mangel gehabt, als er Überfluss hatte. Mit beidem muss man fertig werden. Ich las mal in einem Buch eine Überschrift, die ist mir hängen geblieben. Überschrift über einen Artikel, von der Schwierigkeit im Wohlstand glücklich zu sein. Von der Schwierigkeit im Wohlstand glücklich zu sein. Das sehen Sie ja an den vielen Wohlstandskindern aus reichen oder begüterten Elternhäusern, die ihre Ansprüche immer höher schreiben, ist das selbstverständlich. Der Vater hat Geld, da kann ich alles erwarten. Mit 18 das Auto und die Freundin Selbstverständlichkeit und so weiter und so weiter. Von der Schwierigkeit im Wohlstand glücklich sein. Man hat und man sieht ja so viel in den Kaufhäusern, das kann man doch alles kaufen, also bitte her damit. Von der Schwierigkeit dann noch dankbar zu sein, auch für Kleinigkeiten. Manche Eltern sagen ja ratloserweise vorm Geburtstag oder Weihnachten, was soll ich dem eigentlich noch schenken, der hat ja schon alles. Ja, unser Ältester der Söhne hat uns mal reingelegt. Die Mutti hatte ihm doch in Stuttgart so was Schönes gekauft, einen Maikäfer, einen großen Maikäfer aus Blech, den man so hinter sich herziehen konnte. Mutti, hat der Maikäfer viel gekostet? Nein, ja, ja, immer das Billigste, sagte der Sohn. Da waren wir Eltern reingefallen. Von der Schwierigkeit, im Wohlstand glücklich zu sein, wir müssen es neu wieder lernen, auch für Kleinigkeiten dankbar zu sein. Und die Weltlage kann sich so entwickeln, dass man's wieder lernt, auch für weniger Geld und Kleinigkeiten dankbar zu sein. Also Paulus sagt aber hier im Zusammenhang, es geht mir ja im Grunde nicht um die Gabe, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass bei euch etwas wächst. Und das ist der Grund meiner großen Freude. Und so preist er Gott für das, was er von den Philippern bekommen hat. Dieser Gemeinde war er besonders eng verbunden. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade es der Kerkermeister war, der frühere Kerkermeister von Philippi, der immer wieder fragte, wie geht's eigentlich dem Paulus? Braucht er ein paar neue Schuhe? Wie geht's dem Paulus? Wie geht's dem Paulus? Epaphroditus, mach dich auf den Weg. Mit dieser Gemeinde war er so eng verbunden. Man spricht nicht mit jedem über Geldangelegenheiten, aber bei den Philippern sagt er, ihr wisst ja auch Bescheid über Einnahmen, Ausgaben, also beim Ausfüllen der Steuererklärung war von euch immer jemand dabei, den ich eingeweiht habe, modern gesprochen. Mit euch habe ich auch über Geld geredet und ihr wisst genau Bescheid, wie mir's geht. So eng fühle ich mich euch verbunden und er preist Gott über diese ganz praktische Gabe. Und dann gehen wir weiter und kommen dann jetzt in die Timotheusbriefe, in die letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und da finden wir drei wunderbare Doxologien. 1. Timotheus, 1, Vers 17. Dem König der Weltzeitalter aber, oder König der Äonen, dem Unvergänglichen, Unverderblichen, Unsterblichen, Unverweslichen, Unsichtbaren, alleinigen Gott, ihm sei Ehre und Herrlichkeit in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Dem König der Äonen, er hat sie alle in der Hand, er steht als Herrscher über allen Äonen, auch über dem gegenwärtigen Bösen. Was geht denn da voran, lieber Paulus? Was hat dich denn da so bewegt, dass du in diesen Lobpreis ausbrichst? Da denkt er an sein eigenes Leben. Wenn man die Verse liest, 1. Timotheus 1, Vers 12 bis Vers 16, da spricht er von dem Erbarmen, das ihm widerfahren ist. Er kann es kaum fassen, dass Gott ausgerechnet ihn genommen hat. Also eins verstehe ich nicht, wie manche kluge Leute sagen können, die Timotheusbriefe wären nicht von Paulus. Das kann ich also bei einem solchen Text hier in 1. Timotheus 1, 12 bis 16 absolut nicht verstehen, dass jemand meint, irgendein frommer Mann hat sich 100 Jahre später in die Psyche des Paulus versetzt, in Gedanken, im Geiste, was hat er wohl empfunden und hat dann das da so niedergeschrieben. Das ist doch unsinnig, denke ich. So wenig wie man meinen kann, der 51. Psalm mit der tiefen, tiefen Buße sei nicht von David, sondern das habe ein frommer Jude 100 Jahre später versucht nachzuempfinden. Ja, man kann ja dichterisch versuchen nachzuempfinden, aber ich denke, das ist echt Psalm 51, ein echter David-Psalm, 1. Timotheus 1, ein echter Paulus-Text. Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, habe ich immer wieder dafür zu danken, dass er mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Gott bringt auch uns Vertrauen entgegen, hat mich für treu erachtet, für vertrauenswürdig. Mich in seinen Dienst zu stellen, der ich doch früher ein Lästerer und Verfolger und gewalttätiger Frevler war, aber mir ist Erbarmen widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Und über die Maßen reich hat sich die Gnade unseres Herrn an mir erwiesen mit Glauben und Liebe in Christus Jesus. Zuverlässig ist das Wort und aller gläubigen Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin. Da kam in der Seelsorge von Adolf Heller eine liebe Frau zu ihm, so hat er mal berichtet: Oh, Bruder Heller, ich bin die allerschlimmste Sünderin, ich bin der Erste aller Sünder oder die Erste. Ja, meistens wollen ja solche Leute nur hören: Nein, ganz so schlimm steht's mit Ihnen nicht, liebe Frau. So kam ja auch zu dem Evangelisten Wilhelm Busch mal eine Frau: Oh, ich bin der schlimmste Sünder, das ist aber arg schlimm, was haben Sie von mir gehört? Ja, so sind wir Menschen. Erst tun wir so, als seien wir die Allerschlimmsten, und nachher sind wir empört, wenn das gar noch der Seelsorger ernst nimmt. Aber der Bruder Heller hat gesagt, als diese Frau zu ihm kam: Ich bin die Schlimmste, der Erste aller Sünder. Nein, der Erste können Sie nicht sein. Das war der Apostel Paulus. Sie können die zweitgrößte Sünderin sein. Ja, das war seine Antwort. Von denen ich der Erste bin, auch als Muster, auch als Modell für die Langmut, wie wir schon gehört haben. Mir ist aber darum Erbarmen widerfahren, dass Christus Jesus an mir, dem Ersten, seine ganze geduldige Langmut erzeige, zum Vorbild, Muster, Beispiel für alle jene, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Das war und blieb für ihn das große Staunen, dass Gott ihm Vertrauen entgegenbringt. Wir sprechen gern und mit Recht vom Glauben an Gott, vom Vertrauen, das wir dem Vater entgegenbringen sollen und dürfen. Und dem Herrn Jesus. Es gibt aber auch ein Vertrauen Gottes zu uns. Ich rechne damit, dass du treu bist. Ich bete oft den Vers von Adolf Heller: Herr, lass mich treu sein in der flüchtigen Zeit und lege Heil und Unvergänglichkeit auf jede Stunde, die du mir noch schenkst, der du das Weltall und das Stäublein lenkst. Gott hat uns viel anvertraut und er vertraut auch auf uns. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Der hat Paulus zum Staunen gebracht. Wie wären wir dann mit so einem Paulus Saulus umgegangen, der eine solche Vergangenheit hatte? Der ärgste Verfolger der Gemeinde bis zu seinem Damaskus-Erlebnis. Wir hätten doch wahrscheinlich zu diesem Saulus Paulus gesagt: Bruder Paulus, herzlich willkommen, du bist nun auch ein errettetes Kind Gottes. Wunderbar, dass du nun zu uns gehörst. und von Herzen errettet worden bist. Dem Herrn sei Dank und Lobpreis, und jeder Gläubige, Paulus, soll ja auch mitarbeiten in der Gemeinde. Paulus, dass du nicht vorn stehen kannst und das Wort verkündigen, das ist dir ja klar. Ja, natürlich ist mir das klar. Ich bin ja bereit, den geringsten Tischdienst zu tun oder an der Tür zu stehen. Ja, Paulus, und wenn du so freundlich wärst, nach Schluss der Versammlung dann den Dreck aufzukehren und in die Versammlungsräume zu säubern. Ja, das mache ich gern. Also wir hätten ihm irgendeinen Dienst zugeteilt, aber für Wortdienst, Paulus, das ist ja klar bei deiner Vergangenheit. So hätten wir vielleicht reagiert, nur macht es Gott ganz anders. Den Verfolger der Gemeinde macht er gar zum Hirten, den räuberischen Wolf zum Hirten der Schafe. Den ärgsten Verfolger, den lässt er nicht nur auch mitarbeiten. Dem sagt er nicht, Paulus, wenn du wirklich vorhast, treu zu sein, gut, dann darfst du auch sogar predigen. Geh mal zum Petrus und frag dich mal, wie man das macht. So wie mal in Stuttgart einer zu uns kam vor vielen, vielen Jahren. Ich möchte mit euch predigen. Wie macht man das eigentlich? Erschien da mal einer im Hauskreis. Ja, so geht es ja wohl nicht. Gott hat zu Paulus nicht gesagt, du darfst auch ein bisschen mitpredigen. Häng dich mal an Petrus, der zeigt dir das Nötige. Du bist ja schon ein studierter Mann, aber du musst ja erst mal umlernen von deiner Theologie zu der Jesus-Theologie. Und da frag mal die anderen. Nein, Gott gibt ihm sogar eine ganz besondere Berufung und einen ganz besonderen Dienst. Das war für ihn ein Grund des Staunens. Ich verstehe das nicht, ich kann nur staunen. Er bringt mir Vertrauen entgegen, mir. Da verstehen wir seinen Lobpreis dem König der Weltzeitalter, sei Ehre und Herrlichkeit in die Zeitalter der Zeitalter. Dann kommt 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Eine wunderbare Doxologie. Was hat er da in wenig Worte an Theologie hineingestopft? Das heißt, der Geist Gottes bringt das fertig. 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, der alles lebendig macht. Ja, Zoogoneo hat etwas mit Zeugen zu tun, der alles ins Leben zeugt, der das All ins Leben zeugt, sagte Karl Geyer. Und Christi Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, bewahre den dir erteilten Auftrag fleckenlos und unantastbar bis zur leuchtenden Erscheinung, Epiphanie. Das ist was Leuchtendes. Unseres Herrn Jesus Christus, die zur festgesetzten Zeit herbeiführen wird, nämlich diese Epiphanie, diese leuchtende Erscheinung, wird zur bestimmten Zeit herbeiführen, Gott. Aber wie wird Gott hier genannt? Der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. Das ist ja wirklich ein ganz außerordentliches Wort. Und da allein könnte man eine Stunde darüber sprechen, was hier alles zusammengefasst ist. Wer die Timotheusbriefe liest, stellt fest, auf diesen noch jungen, ängstlichen, etwas schüchternen Mitarbeiter, da hagelt es Imperative, Befehlsformen, tu das. Mach das, predige, fliehe, kämpfe, sei ein Vorbild. Niemand verachte deine Jugend, es hagelt Imperative, denn der war wohl etwas schüchtern und ängstlich und zögerlich. Ist ja auch gut, wenn ein junger Mann nicht sagt, geht mal alle weg, jetzt komme ich, sondern wenn er auch vorsichtig und sanft zu Werke geht. Aber dieser Timotheus, der war wohl allzu ängstlich und Paulus muss ihn immer wieder neu motivieren und es hagelt nur so imperative Befehlsformen. Ja, Gott ist ein Gott, der das All ins Leben zeugt. Gott wird die Epiphanie herbeiführen. Erst kommt die Parousie, dann kommt die Epiphanie seiner Parousie, wie es in 2. Thessalonicher 2 einmal genannt wird, die leuchtende Erscheinung seiner Ankunft. Und diese leuchtende Erscheinung, wo dann der Antichrist getötet wird vom Hauch seines Mundes, 2. Thessalonicher 2, diese Epiphanie wird herbeiführen, der glückselige und alleinige Machthaber. Da könnte man bei jedem Ausdruck eine Weile stehen bleiben. Haben Sie schon mal einen glückseligen Machthaber gesehen? Ja, wer fällt uns da ein? Bush, Schröder, Putin. Auch so arg glückselig wirkt unser Bundeskanzler nicht immer. Und der Putin ja auch nicht. Was hat der Probleme, der Mann? Ach ja, der radioaktiv verseuchte Müll, der ins Meer gekippt wurde, allein die klimatischen Umstände und das große Riesenreich und Korruption und Mafiabanden und was gibt es da alles. Und nebenbei soll er ja auch noch Außenpolitik machen und die Wirtschaft wieder auf Schwung bringen. Also wie kann man nur ein solches Amt anstreben? Ich staune wirklich. Der kann ja nicht glückselig sein. Vielleicht mal hier und da an einem Teilobjekt, wenn gerade mal Bernsteinzimmer neu eingeweiht wird. Aber sonst glückselige Machthaber, Bush auch nicht. Glückselige Machthaber. Aber unser Gott ist ein glückseliger Machthaber. Ja, wieso denn? Bei so viel Elend, oh Gott, bist du ein Zyniker oder Sadist? Nein. Er kann nur glückselig sein, weil er die Zukunft schon vor sich sieht. Gott ist der Gott der Hoffnung. Bei ihm ist alle Zukunft schon da, als wäre sie gegenwärtig. Er ist sich der Zielerreichung hundertprozentig gewiss. Deshalb nur im Blick auf diese Ziele und seine Liebe und seinen Retterwillen, der sich durchsetzen wird. Nur so kann er glückselig sein. Der glückselige, alleinige Machthaber, der König der Könige, Herr der Herren. So wird dann ja auch in der Offenbarung einmal der Sohn genannt, zweimal sogar in Offenbarung 17, Vers 14 und 19, Vers 16. Das sagen einem ja immer die Anmerkungen in dem Schumacher NT. Also der Vater delegiert seine Titel an den Sohn. König der König und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt. Wir haben sie von Natur aus nicht. Wir können sie aber geschenkt bekommen, indem wir in Christus sind und ewiges Leben empfangen. Der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, da kommt kein Astronaut jemals hin, kein Mondreisender und Marsreisender oder wenn es gelänge, in andere Sonnensysteme und Galaxien zu kommen, keiner kommt dahin, nur der Sohn der Liebe. Und die Erlösten, die haben allerdings Zutritt in sein Licht, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Keiner hat ihn gesehen. Da war doch mal bei euch in Frankfurt vor Jahren ein lieber Bruder und der sagte mal in einer Stunde, ich habe in der Nacht den Herrn Jesus gesehen. Dann hat er sogar gesagt, ich habe Gott den Vater gesehen. Und spätestens bei der zweiten Aussage wusste ich, der lügt. Das gibt es nicht. Der bildet sich nur was ein. Niemand hat Gott den Vater je gesehen. Und es ist auch nicht das Normale, dass wir Jesus sehen, aber wir haben eine geistliche Verbindung durch Wort und Geist. Mose hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Und das dürfen wir allerdings im Glauben nachvollziehen. Da wird uns der Unsichtbare ganz wirklich und lebendig. Da brauche ich kein Foto und keine Vision. Der Heilige Geist macht das, den keiner der Menschen gesehen hat. Jene Gotteserscheinungen im Alten Testament war immer der Vater im Sohn. Das hat schon Willi Schirmacher immer wieder betont. Das war nie der Vater selber. Wer ihn sehen würde, würde sofort verbrennen und vergehen. Sogar den Herrn Jesus zu sehen, ist schon schwierig in seiner Herrlichkeit. Da fiel ja der Lieblingsjunge Johannes wie tot zu Boden. Aber überleben kann man das schon. Offenbarung 1. Aber den Vater sehen würde niemand überleben. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Wir kommen zur letzten Doxologie. 2. Timotheus 4, Vers 18. 2. Timotheus 4, Vers 18. Das ist ja nun der letzte Brief, den er geschrieben hat. Und Paulus ist es innerlich gewiss geworden, ich werde, wenn dieser Winter vorbei ist, da werde ich sterben. So oder so, der Herr nimmt mich zu sich. Der Herr wird mich auch künftig vor jedem bösen Werk bewahren und mich hineinretten in sein himmlisches Königreich. Das ist also der letzte Brief, das ist also der Brief, wo er sozusagen Abschied nimmt, wo er sagen kann, 4 Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und so weiter. Und ich stand da vor Gericht und alle haben mich verlassen, der Herr aber stand mir bei. In diesem letzten Brief, da schreibt er ja auch, dass alle in der römischen Provinz Asia sich von ihm abgewandt haben. 1, Vers 15 im 2. Timotheusbrief, das weißt du ja bereits, dass in der Provinz Asia, im heutigen Kleinasien, in der heutigen Türkei, in Kleinasien, westliche Türkei, da wo die Gemeinden waren, die in den sieben Sendschreiben angesprochen werden, von Ephesus bis Laodicea, wo Paulus sich sehr gemüht hat um diese Gemeinden, Kolosse, Ephesus, Laodicea, die haben auch seinen Brief gelesen, sich alle von mir abgewandt haben. Und das Wunderbare ist nun aber, dass in diesem letzten Brief des Paulus sich nicht ein vom Leben enttäuschter alter Mann zu Wort meldet. Ja, Timotheus, mein Lebenswerk ist gescheitert. Ich dachte in Ephesus und da gäbe es gewaltige Aufbrüche und Laodicea und Kolosse und Hierapolis und wie die Orte da alle heißen. Es waren ja wunderbare Ansätze. Ach Timotheus, jetzt ist das zusammengebrochen. Sieh mal, rette, was noch zu retten ist. Kümmere dich mal ein bisschen drum. Aber leider muss ich sagen, mein Lebenswerk, das ist weitgehend zerstört. Nun ja, ich hoffe dennoch in den Himmel zu kommen. So nicht, so nicht. Sondern die unbändige Freudigkeit, das tiefe Vertrauen, das den Apostel immer erfüllt hat, das ist geblieben. Das ist geblieben. Der Herr wird mich auch künftig vor jedem bösen Werk bewahren. Heinrich Langenberg hat geschrieben, er weiß zwar, dass er sterben muss, aber die Umstände seines Sterbens, die konnten ja so oder so gestaltet werden. Und da kann der Herr auch schenken, dass er nun nicht gerade von Löwen gefressen werden muss, dass die Umstände dann auch gnädig sind, vielleicht aber auch doch Märtyrertod. Ja, das kann schneller oder langsamer gehen. Auch da kann der Herr die Umstände irgendwie so oder so gestalten. Er wird mich bewahren, er wird mich hineinretten in sein himmlisches Königreich. Ihm sei die Doxa in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Nein, hier redet kein vom Leben enttäuschter Mann. Keiner, der sagt, ach, hätte ich doch vielleicht gar nicht angefangen mit diesem Dienst. Hätte ich doch gesagt, ach Herr Jesus, ich will ja dir gern gehören, aber dir auch noch zu dienen, das könnte schief gehen. Erspar mir das bitte. Nein, er bleibt in der Liebe, er bleibt in der Freudigkeit. Als ich in Kriegsgefangenschaft war, noch ehe ich Wolfgang Kärntchen kennenlernte in der Kriegsgefangenschaft, da hinter Stacheldraht hatten wir ja auch einen Lagerpfarrer und eine kleine Lagergemeinde. Ich weiß noch, wir bekamen freundlicherweise Bibeln vom CVJM Paris. Das war schön. Und ein junger Gefangener, konnte ein bisschen älter gewesen sein als ich, der sagte mal, wenn ich so mein Neues Testament lese, am liebsten lese ich die Paulusbriefe. Der Mann hatte keine Ahnung von dem, was wir paulinische Lehre nennen, sondern er hat gemerkt, da ist eine nicht kaputt zu kriegende Freudigkeit in diesen Paulusbriefen. Haben Sie es auch schon gemerkt? Da ist eine nicht klein zu kriegende Freude bei aller Drangsal. Und wenn ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, dann darf das auch ein Abschiedswunsch sein, was ich uns allen auch wünsche, eine nicht klein zu kriegende Freudigkeit. Mögen die Umstände im Leben sein, wie sie wollen. Das freut mich immer wieder, wenn ich das bei Geschwistern feststelle, auch wenn sie schwere Wege geführt waren. Hier war mal eine liebe alte Schwester, die war sehr kränklich und sie brach dann hier zusammen. Und ich habe sie besucht drüben im Krankenhaus, da lag sie dann und lauter Drähte da waren da so, Intensivstation. Die leitete einen Hauskreis in Fürstenfeldbruck und sie war mal eine Schülerin der Dora Rappert gewesen. Und diese Schwester, ich habe da ungeheure Achtung davor, vor solchen Stehaufmännchen und Stehauffrauchen. Und ich besuchte sie drüben im Krankenhaus und dachte, na ja, versuch mal noch ihr ein bisschen Trost zu spenden. Da Intensivstation drehte, ihr Ende wird nahe sein, dachte ich. Und dann kam ich auf sie zu und was sagt sie zu mir? Bruder Schumacher, wann kommst du wieder in meinen Hauskreis? Ach so, die ist ja gar nicht am Ende. Und die kam auch wieder auf die Beine und ich kam auch wieder in den Hauskreis. Der Herr schenke uns ein Vertrauen, ein Glauben, auch wenn Gott uns schwere Wege führt, auch wenn er nicht jedes Gebet so erhört, wie wir es meinen, dass es richtig wäre. Gott schenke uns diese nicht kaputt zu kriegende Freudigkeit. Das ist aber eine Frucht des Geistes. Das ist was anderes als menschliche Freundlichkeit. Diese vom Geist gewirkte innere Geistesfrucht, Liebe, Freude, Friede, diese Freude, die auch im Leiden sich bewährt. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, dir, dem allein weisen, großen, wunderbaren Gott, der das All ins Leben zeugt, dem König der Könige und Herr der Herren, dir möchten wir auch die Ehre und die Herrlichkeit geben in dieser Stunde. Und wir haben gesehen, allein von diesen 8 paulinischen Zusammenhängen, was haben wir Grund dazu, jeder einzelne von uns, den du errettet hast, und du bringst uns auch ein Vertrauen entgegen und willst, dass wir in deinem Dienste irgendwie zum Guten nützlich sind. Wir danken dir für dein Wirken in der Heilsgeschichte. Wir danken dir für den heutigen Tag. Nimm nun einen jeden an der Hand und führe uns in Gnaden weiter zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.